So, das letzte Bier, also zumindest das nächste Bier, hat uns erreicht. Heute sind wir ganz vorbildlich und es ist erst das dritte. Und jetzt kommt auch ein Thema, das wird das Abschlussthema dieses Podcastes sein. Und es ist für Torben ein besonders wichtiges Thema. Und zwar handelt es sich um die präklinische Geburt. Wie viele präklinische Geburten hattest du schon, Torben?
Zwei.
Zwei.
Beide als Rettungsassistent.
Also ich hatte jetzt gerade einen Lauf.
Johannes ist unsere Hebamme.
Tatsächlich, das müssen die ersten Corona-Babys sein. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Also ich hatte jetzt im Januar alleine zwei. Nee, eine. Aber eine sehr knapp, da, kurz vor knapp, da haben wir den Kreißsaal noch erreicht. Einmal war das Kind schon da. Mhm. Und einmal musste ich tatsächlich, das ist aber schon das Jahr davor gewesen, ja, selber tätig werden.
Also Johannes spricht hier als Experte zu euch.
Genau, wir haben keinen anderen gefunden, keine größere Expertise möglich machen können, aber ich habe mich also mit dem Thema präklinische Geburt beschäftigt, weil ich denke, dass das ein Thema ist, was doch immer für viel Verunsicherung sorgt und ich muss
auf jeden Fall,
was auch, wenn es bei mir noch auf dem Melder steht, jetzt nach meiner großen Erfahrung mich immer noch nervös werden lässt. Aber kurz erstmal zu den blanken Zahlen. Es gibt pro Jahr in Deutschland ungefähr 700.000 Geburten mit insgesamt steigender Tendenz. Davon beginnen circa 2% außerhalb der Klinik. Das kann sich jetzt jeder ausrechnen. Ich habe das für euch mal gemacht. Das sind circa 14.000 Geburten. Natürlich werden nicht alle diese Kinder auch präklinisch geboren. Weil wir ja mit Diesel und viel PS oft relativ schnell sind und auch vielleicht einen rettenden Kreißsaal erreichen können. Aber zusätzlich kommt ja noch dieser Trend dazu. Ich weiß nicht, wie Torben dazu steht, aber diese Hausgeburt, ja, mit der Hebamme in der Häuslichkeit, da ist ja schön belegt, dass das Komplikationsrisiko steigt, aber trotzdem wollen die das ja alle irgendwo, oder nicht alle.
Haben wir doch eine. Wollte ich sagen, um Gottes Willen.
Also. Ja, eine gewisse Zahl von Leuten möchte das ja doch irgendwie machen. Und man muss ja damit rechnen, dass eben gerade da auch dann doch das Meldebild auf steigen wird, also präklinische Geburt, weil vielleicht doch einer meint, da ist nicht mehr so jetzt hier gut, muss jetzt in die Klinik. Und damit auch das Risiko natürlich für eine
auf jeden Fall
nicht so gute Ausgangslage, so möchte ich das mal formulieren. Es gibt keine richtigen Zahlen, wie viele Geburten präklinisch stattfinden, aber im Großen und Ganzen sind es wohl so, wenn man das schätzt, zwischen 10.000 und 12.500 Geburten pro Jahr, die ungeplant außerhalb der Klinik vollendet werden.
Okay.
Das finde ich jetzt nicht besonders wenig.
Nein.
Und das erklärt auch, dass ich da häufiger mit schon zu tun hatte. Ich fange mal ganz basic-mäßig an. Die meisten Leute werden das schon 130.000 Mal gehört haben. Also wenn es euch langweilt, scrollt, klickt da einfach drüber. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Wie läuft eigentlich so eine Geburt ab im klassischen Sinne? Die Geburt wird unterteilt in Eröffnungs-, Austreibungs- und Nachgeburtsphase.
Das musste ich, glaube ich, schon als Rettungssanitäter lernen.
Ja, ich glaube auch. Also es kommt immer wieder, ja. es wiederholt sich, es kommt immer wieder vor. Und wenn es zu einem vorzeitigen Blasensprung kommt, was ja ein relativ häufiger Alarmierungsgrund für ein RTW alleine ist, dann treten innerhalb von 70-90% der Fälle die Geburtswehen innerhalb von 24 Stunden ein, ab diesem Zeitpunkt. Die Eröffnungsphase ist die Phase, in der Wehentätigkeit auftritt, vom Beginn dieser Wehentätigkeit bis zur vollständigen Eröffnung des Muttermundes. Da spricht man von Wehen, der ungefähr bei 10 cm steht. Der Wehenabstand beträgt hier so zwischen 5 und 10 Minuten. Es können auch Schmierblutungen auftreten. Die nennt man Zeichnungsblutungen. Ja, also könnt ihr bei den Hebammen mit klug scheißen, wenn ihr dann sagt, da ist eine Zeichnungsblutung aufgetreten, dann denken sie haben es mit einem richtigen Profi zu tun. Die Dauer dieser Phase variiert stark. Im Mittel sind das so circa 10 Stunden bei Erstgebärenden. Bei Mehrgebärenden kann das auch deutlich schneller gehen. So, die Quellen sagen zwischen 3 und 8 Stunden. Und normalerweise ist es so, wenn es ein regelrechter Geburtsablauf ist, kommt es erst am Ende der Eröffnungsphase zum Blasensprung. Das ist also die Unterscheidung zum vorzeitigen Blasensprung. Da tritt der sozusagen vor den Wehen auf, der vorzeitige Blasensprung. Der Blasensprung beim vorzeitigen Blasensprung. So. Danach kommt es zur Austreibungsphase. Das ist da, wo es richtig heiß hergeht und wo es für uns ein bisschen unangenehm werden könnte. Das ist definiert als der Abschnitt von der vollständigen Muttermundseröffnung. Wir erinnern uns, diese 10 Zentimeter bis zur Geburt des Kindes. Gekennzeichnet ist diese Phase. Das können schon frisch geborene Väter oder auch ich jetzt bestätigen.
Frisch geborene Väter oder auch ich jetzt bestätigen.
Also nicht, weil ich gerade Vater geworden bin, aber ich mich mit dem Thema ja so gut auskenne. Die sind gekennzeichnet durch eine zunehmende Wehenfrequenz. Das kann man, also wenn man sich nicht sicher ist, ob die Wehenfrequenz zunimmt, kann man das meistens am Gestöhne erkennen. Ja, also, wie die Lehrmeinungen gehen hier maximal auseinander, was der welcher Wehenabstand hier minimal erreicht werden kann. Ich bin da immer so nervös, dass ich vergesse mitzuzählen. Also in dieser Eröffnungsphase kriege ich das noch mit. Ja, da kann ich noch so auf die Uhr gucken und sagen, ah, 6 Minuten, alles easy cheesy, ja, ganz entspannt. In der Austreibungsphase geht das eben nicht mehr.
Also ich kann jetzt aus meinen beiden präklinischen Geburten zumindest sagen, dass ohne dass, glaube ich, in einer der beiden überhaupt Wehentätigkeit gezählt wurde, der Abstand wirklich, der Punkt, wo man entscheidet, okay, das wird jetzt nicht mehr bis in die Klinik klappen, wir machen das jetzt hier, der ist dann doch relativ eindeutig. Also zumindest war es...
Ja, du hast halt den richtigen Riecher. Ich möchte das für mich nicht in Anspruch nehmen.
Okay.
Ich habe mich für mich selber darauf geeinigt, oder wir haben uns darauf geeinigt, einen Wehenabstand von kleiner als 5 Minuten. So, das ist erstmal Kennzeichen für die Austreibungsphase, da sollte man hellhörig werden. Die Dauer dieser Phase, das ist ja auch so, das wird man ja häufig gefragt, ja, wie lange dauert das denn jetzt noch, bis diese scheiß Balg da ist, ja? Das hängt ganz sehr davon ab, ob es sich um eine Erstgebärende handelt oder um eine Mehrfachgebärende. Und ob die Patientin eine Periduralanästhesie bekommen hat oder nicht. Das habe ich nur mit aufgenommen, das ist natürlich für die Präklinik relativ egal, da wird keine Patient eine Periduralanästhesie, ich habe immer mein Zettel dabei, bekommen haben. Aber ich fand es ganz spannend, auch für die anästhesiologischen Kollegen, die hier zuhören, oder auch vielleicht die gynäkologischen Kollegen, ist es tatsächlich so, die Dauer bei Erstgebärenden der Austreibungsphase wird mit bis zu 2 Stunden ohne PDA und bis zu 3 Stunden mit PDA angegeben. Und für Mehrfachgebärende bis zu 1 Stunde ohne PDA und bis zu 2 Stunden mit PDA. Also im Schnitt eine Stunde Unterschied. Dazu gibt es auch eine schöne Quelle, die findet ihr dann in dem Artikel. Und
das nur die Austreibungsphase?
Es geht nur um die Austreibungsphase, es ist 1 Stunde Differenz.
Okay, die Eröffnungsphase, wenn da schon die PDA gelegt wird, wo sie typisch, die könnte auch nochmal länger sein.
Die könnte nochmal länger sein, aber das ist nicht explizit hier aufgeführt. Wenn das Kind denn da ist, ist die Austreibungsphase vorbei. Ende im Gelände. Können sich alle wieder entspannen, obwohl es da aus anästhesiologischer Sicht eigentlich oder aus notfallmanagementtechnischer Sicht auch nochmal richtig spannend werden kann, weil dann kommt die Nachgeburtsphase und das ist die Phase eben zwischen der Geburt des Kindes und der vollständigen Geburt der Plazenta. Die dauert so im Schnitt bis zu 30 Minuten. Sollte es länger dauern, dann besteht der Verdacht auf eine Uterusatonie. Die Nachgeburtswehen sind eher Wehen von geringer Intensität und unregelmäßigem Abstand. Blutverlust von bis zu 500 Milliliter ist physiologisch. Mhm. Ja, es ist sehr schön zu sehen, wenn sich der hellbeige Perserteppich in der Wohnung langsam vollsaugt. und alles mehr als diese 500 Milliliter mehr ist halt abklärungsbedürftig. Und es kann zum Beispiel sein, dass da verbliebene Plazentareste sind, die einfach noch mehr bluten. Oder dass eben doch der Uterus Atonis. Es ist sinnvoll, da schon in der Nachgeburtsphase eben 3 bis 5 Einheiten Oxytocin zu geben. Nachdem das Kind abgenabelt wurde, ist nur präklinisch meist nicht verfügbar, muss man sagen, oder oft nicht verfügbar.
Ich kenne NFs, auf denen
das ich braucht. Kenne auch welche, die das haben, aber ich kenne auch welche, die es nicht haben.
Ja.
Und
wenn ihr Oxytocin gibt als Kurzinfusion?
Genau, nicht als IV-Bolus, obwohl... Auch da gibt es andere Lehrmeinungen zu.
Ja, okay.
Also ich kenne das aber auch nur als Kurzinfusion. Und wenn die Plazenta dann da ist, wichtig, gucken, ob alles dran ist.
Einfach einpacken und die
Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ich inspiziere die und beurteile das als erfahrener Geburtshelfer dann natürlich nicht. Die wird in einen schönen Müllsack gepackt und schön, also es ist ziemlich blutig, deshalb will ich wasserdicht verschließen. das Ganze und dann mitnehmen in die Geburtsklinik. Dann gibt es halt dieses ominöse Wesen des Mutterpasses. Ja, also ich glaube, jeder Vortrag über Geburtshilfe im Rettungsdienst beginnt mit dem Mutterpass.
Ja.
Und deshalb habe ich das jetzt mal ein bisschen in die Mitte gesetzt, weil ich finde den Mutterpass tatsächlich gar nicht so entscheidend, weil da stehen ganz viele Dinge drin, die ich aber überhaupt nicht durch mein Tun beeinflussen kann.
Mhm.
Was steht denn da so drin? Wir beschränken uns jetzt hier mal aufs Wesentliche. Da steht natürlich drin, in welcher Schwangerschaftswoche befindet sich die Gebärende überhaupt. Das ist eigentlich nur wichtig für die Auswahl der Zielklinik, weil ist die erst in der 26. Woche, macht es wenig Sinn, in eine Klinik zu fahren, wo es gar keine Pädiatrie gibt, geschweige denn Neonatologie.
Ja.
Ja, also das ist wirklich das, was man sich klar machen muss, gucken einmal, passt das vom Termin jetzt überhaupt irgendwie hin. Dann, wie liegt das Kind? Das ist insofern wichtig, als ob das Kind überhaupt präklinisch geboren werden kann, auf natürlichem Wege. Und da gibt es eben zwei Lagen, aus denen das präklinisch eigentlich nicht geht. Das ist die Beckenendlage und das ist die Querlage. Das nennt man geburtsunmögliche Lagen. Das heißt nicht, dass eine natürliche Geburt ausgeschlossen ist, aber ich sage mal, mit unseren Kenntnissen der Geburtshilfe ist sie ziemlich sicher ausgeschlossen, weil externe Drehmanöver oder sowas es da so gibt, das werden wir nicht machen.
Mir hat mal ein Gynäkologe gesagt, Torben, entweder das passiert alles komplett von selbst oder du kannst eh nichts daran ändern.
Es ist, Torben nimmt mir immer meine ganzen Poanten schon vorweg, aber es ist schön. Ja, genau. Und da wird auch drinstehen, gibt es irgendwelche besonderen Vorerkrankungen oder Risikofaktoren für die Geburt, zum Beispiel eine Plazenta Previa.
Mhm.
Eine Plazenta Previa ist auch was ihr präklinisch nicht handeln könnt. Mhm. Also wenn das so ist.
Lässt sich ohne Sektion nicht handeln oder gibt es?
Nein, es lässt sich ohne Sektion nicht handeln.
Mhm.
Man könnte ja, ne? Lassen wir das. Also, das ist was, wo eigentlich nur Diesel hilft, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann steht natürlich im Mutterpass noch drin, Erstgebärende, Mehrfachgebärende, gibt es sowas wie, was weiß ich, Schwangerschaftsdiabetes, gab es mal eine Eklampsie oder Präeklampsie in der ersten, all sowas.
Interessiert mich ja alles.
Was sich aber nur peripher interessiert, wenn überhaupt. Ne? Mhm. Und wenn man zum Äußersten schreiten will und es handelt sich um eine normale Dienstzeit, dann kann man, obwohl Gynäkologen auch gewohnt sind, zu jeder Tages- und Nachtzeit an
zumindest wenn sie eine Geburtshilfe
arbeiten. Genau, in der Geburtshilfe angerufen zu werden, kann man ja tatsächlich Rücksprache mit einem Gynäkologen halten. Man kann den ja anrufen.
Mhm.
Oder, wenn es eine normale Dienstzeit ist, sogar den betreuenden Gynäkologen vielleicht erreichen. Meistens finden Geburten aller Erfahrung nach aber nachts statt, sodass das vielleicht manchmal schwierig ist, aber man kann es ja versuchen. Naja gut, kommt es zur normalen Geburt, also auf eurem Melder steht jetzt die einsetzende Geburt. Was sollte man als allererstes tun?
Saubere Handtücher.
Tief durchatmen. Okay. Erstmal. Und zwar alle. Die Mutter, die Werdende, der werdende Vater und ihr. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es schützt ja keinem, da in Panik zu verfallen. Die meisten Geburten, und das hat Torben schon gesagt, verlaufen spontan und sind das Natürlichste auf der Welt. Kein Mensch braucht euch dafür eigentlich, ja? Ich war mal bei einer Geburt eines Pferdes dabei.
Okay.
Und da habe ich gedacht, dieses Pferd wird in den nächsten 10 Minuten sicher sterben. Und ich wusste gar nicht, dass Pferde so stöhnen können. Ich wusste es wirklich nicht. Und ich kann euch sagen, ich hatte alles parat. Seile, um an den Hufen des Fohlens. Es ist alles gut gegangen. Ich musste gar nichts tun. Und dieses auf einmal hat's flutsch gemacht und dieses Fohlen ist da rausgepresst worden. Und so ungefähr ist das auch.
Okay.
Also keine Sorge, ihr müsst jetzt kein Strohbett bauen oder so. Es funktioniert alles ganz von alleine. Und seltenst braucht man auch ärztliche Hilfe dafür, Gott sei Dank. Was nicht heißt, dass ihr euch kein NDF dafür nachfolgen sollt, weil auch wir haben gerne mal einen schönen Einsatz. Optimal wäre, wenn das Kind schon da ist, wenn wir kommen. Aber man.
Ja, okay.
Ja, zum Gratulieren sozusagen. spannend ist aber ja vor allen Dingen die Frage, ob man die Frau noch transportieren kann oder ob es vor Ort jetzt soweit ist. Torben sagt, naja, das kriegt man dann schon mit. Ich finde, dass das eigentlich eine schwierige Frage ist. Nach umfänglicher Recherche sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass es ja nichts hilft. Da muss man medias in res gehen, wie mein Lateinlehrer immer zu sagen pflegt. Man muss einfach mal nachschauen, wie es denn so steht. und das Kind. Ja?
Ja, ja.
Und natürlich muss man, fragt man vorher die Mutter, ob es auch okay ist, dass man das tut. Vielleicht hat man ja auch ein weibliches Teammitglied, dem man das überlassen kann. Und dann muss man einmal leider die Schamlippen spreizen, falls man das Köpfchen noch nicht sieht. Und dann, Tom freut sich hier.
Nein, ich freue mich gar nicht.
Und gucken, ob der Kopf, ja, einem, ob man den schon sieht. Falls man den Kopf sieht, stay in play. Siehst du, wusste ich, dass du dich darüber freust. Ja, ja. So, und falls nein, Hackengas. Mhm. Ja, einladen. Ständig reevaluieren das Ganze natürlich. Die werdende Mutter wird euch schon sagen, es kommt jetzt. Also da gebe ich Torben völlig recht. Und man sollte dann im Plan im Kopf haben, wie man dieses Kind auf im RTW holt. Also was ich euch nicht empfehlen kann, ist an einem Pfingstsonntag auf einer vielbefahrenen Straße in einer Bushaltestelle bei 35 Grad. Aber egal. Es geht auch. Mhm. Ja. Aber es gibt auch noch andere Zeichen, die dafür eine baldig einsetzende wirklich jetzt Geburt sprechen. Das sind wirklich regelmäßige Wehen unter 2 Minuten, ausgeprägter Pressdrang und ein klaffender Anus. Für den klaffenden Anus müsst ihr aber auch nachschauen. Mhm. Da würde ich eher schauen, ob ich das Köpfchen sehe. Mhm. So, jetzt kommt das Kind. Scheiße. Ja, jetzt ist wirklich guter Rat teuer.
Weil ihr habt 2 Patienten.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, tatsächlich, aber das ist ja zu handeln in den meisten Fällen. Hier gilt unser Motto, nirgendwo gilt das so wie da, don't panic. Ja, es ist wirklich das Allerwichtigste. Es nützt jetzt ja nichts, wenn alle völlig am Rad drehen. Es ist wirklich wichtig, ruhige und warme Umgebung zu schaffen. Das ist eigentlich auch der Grund, warum man immer erstmal den werdenden Vater trockene Handtücher und warmes Wasser holen schickt, damit man den erstmal aus der Schussbahn hat. So, aber es muss wirklich warm sein, Zugluft muss weg, viel Familie muss weg. Ja, da müssen nicht noch die werdende Großmutter, die Onkels, Tanten, keine Ahnung, wer noch alle mit rumhüpfen. Das ist ein ziemlich intimes Ereignis, das ist kein Public Viewing, ja, mit Anfeuerungsrufen und so weiter und so fort. Die werdende Mutter sollte so sitzen oder liegen, wie es für sie bequem ist. Das kann mit erhöhtem Oberkörper sein und gespreizten Beinen. Das kann aber auch dieser berühmt-berüchtigte Vierfüßlerstand sein. Wenn es jetzt ein Video wäre, würde ich euch das vormachen, wie man da, aber müsst ihr euch jetzt mal so vorstellen. Und nach unserer Erfahrung ist dieses vielfach beschriebene Vena Cava Kompressionssyndrom, wo immer empfohlen wird, überall ja, links Seitenlage, das ist eigentlich eher ein untergeordnetes Problem. Mhm. Also kommt vor immer wieder, auch bei Sektus sehen wir das ja immer wieder, aber da verzwingt man ja auch die Gebärden in eine künstliche Lage. Mhm. Sonst begibt sich die werdende Mutter schon irgendwo hin, wo es für sie ganz angenehm ist. Man kann dann auch schon mal die Abnabelung vorbereiten. Ich versichere euch, meistens hat man noch ein paar Minuten Zeit. Praktischerweise haben wir in der Präklinik dafür gepackte Geburtensets, wo alles schon drin ist. Da sind 2 Nabelklemmen drin, da ist eine sterile Schere oder ein steriles Skalpell drin. Da sind viele, viele sterile Kompressen drin und eine Silberwindel. Die Silberwindel ist von essentieller Bedeutung, weil man auf jeden Fall verhindern will, dass das Kind nach der Geburt auskühlt. Also das habt ihr schon mal im Griff. Wichtig würde ich noch empfehlen, wenn man da nicht sowieso dran schon denkt und vielleicht so beim Alarmierungsstichwort sowieso schon mit in die Wohnung, dass man auch den Kinderkoffer parat hat, weil es ist echt richtig scheiße, wenn das Kind da ist und man irgendwie feststellt, man braucht jetzt den Orosauger und hat den irgendwie nicht parat. Nun kommen wir aber zum Wesentlichen, dem Geburtsvorgang. Gute Nachricht zuerst. Ist man in einer Geburtslage oder in einer Kindslage, das hat man ja den Mutterpass vorher entnommen, die überhaupt diese präklinische Geburt ermöglicht, da muss man relativ wenig tun, denn dann geht das meiste von alleine. Nur ganz, ganz wichtig ist, es wird niemals an dem Kopf des Kindes gezogen. Ja, das, ja, es ist einfach so. Ja, also ist nicht wie eine Flasche mit einem Korken. Also das muss, also das kommt schon von alleine. Zuallererst ist so, der führende Kindsteil wird geboren. Das ist in unserem Fall präklinisch regelhaft der Kopf.
Mhm. Ist nur die Frage, ob es ein Sternengucker
ist. Genau, ist ein Sternengucker oder ja, das ist aber relativ egal im Endeffekt. Mhm. Hier kann ein Dammschutz sinnvoll sein. Ein Dammschutz heißt, man komprimiert mit einer Kompresse die Gewebebrücke zwischen Vagina und Anus. Mhm. Den umfasst man im Prinzip und drückt ihn so ein bisschen zurück. Mhm. auch hier ist es so, wenn du 5 Bücher fragst, findest du 7 Meinungen, ob das überhaupt was bringt, ob man wirklich ernsthaft eine Geburtsverletzung verhindern kann, ist Gegenstand der Diskussion. Ich behaupte einfach mal, ich kann das nicht. Jemand, der das wahrscheinlich schon 130.000 Mal gemacht hat, kann das sicherlich deutlich besser. Der ist nur gerade ja wahrscheinlich nicht da. Ne? So tolle Manöver wie ein Dammschnitt oder so, um da irgendein unkontrolliertes Einreißen zu verhindern, davon lassen wir mal ganz sicher die Finger. Wenn der Kopf durch den Geburtskanal durchgleitet, niemals ziehen, sondern wirklich nur so ein bisschen abstützen und wenn der Kopf raus ist, sofort ausschließen, dass der Kopf von der Nabelschnur umschlossen ist. Weil das wäre ja richtig scheiße, weil das Kind ja sonst hypoxisch wird. Der Kopf ist raus, super, dann geht es meistens weiter. Der restliche Körper wird geboren. Zuerst kommt die vordere Schulter, die entwickelt man so ein bisschen mit, indem man während einer Wehe den Kopf nach unten absenkt. Und vielleicht, also so bis man die Oberarmmitte sieht und danach kommt automatisch die hintere Schulter hinterher, indem man ein bisschen den Kopf dabei anhebt, wieder bei einer Wehe. Wieder kein Zug auf den Kopf. Wichtig, um einen Plexus-Schaden auf jeden Fall zu vermeiden. So, ist das schon geschafft, müssen nur noch Beine und Füße raus. Da komme ich wieder zu meiner Pferdegeburt. Beine und Füße, da macht's plopp, dann ist der Korken raus. In dem Fall nicht ziehen, ja, und dann ist das Ding auch schon geschafft. Klingt alles sau kompliziert, ist es aber nicht. Und
schönes Fazit. Ja. Wie geredet, don't panic, aber ist ganz einfach.
Also genau, nach unserer Erfahrung muss man eigentlich gar nichts tun. Die Kinder kommen ganz von alleine. Den Unmut der Hebammen im Kreißsaal zieht man sowieso auf sich. Egal, wie toll man meint, das gemacht zu haben. Weil, also bei meiner letzten präklinischen Geburt war das so, ich war ja mit stolz geschwellter Brust. Ja. Normalerweise kommst du ja mit dem Patienten so ein bisschen ins Krankenhaus immer wie so ein geprügelter Hund. Du weißt, ah, keiner will dich jetzt hier haben. Du bringst ja eigentlich irgendeinen Mist. Und bei einer Geburt ist ja ganz anders. Da bist du ja der strahlende Ritter in der Rüstung. Ja, du kommst da rein und Ego bis... Ja, von Hannover bis Kiel, ja, also so richtig, ist richtig gut gelaufen, alle sind gesund, da, 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 und dann kommst du in den Kreis und wirst das erste Mal voll gepöbelt. Warum hast du das nicht gemacht, warum hast du das nicht gemacht, aber denkst du, es ist doch alles gut. Ja, und naja, egal. Die Nerdfallmediziner haben 2 schöne Videos gemacht, Philipp zusammen mit, ich glaube, es ist seine Frau tatsächlich, ja.
Aber auch.
Die ist nämlich Hebamme. Die haben wir euch im Artikel verlinkt. Die machen auch sehr schön vor, bildlich, wie man das macht und wie man die Schulter absenkt und nicht. Ne? Und Philipp zieht auch nicht am Kopf, was ich sehr schön finde. Aber es gibt natürlich, das wollen wir nicht verschweigen, auch ein paar Probleme, die während der Geburt auftreten können. Das erste ist der Nabelschnurvorfall. Mega krasser Notfall. Also ohne Scheiß, ja. Also es ist so, ihr schaut zwischen die Schamlippen, ja, und da, wo der Kopf ist, da seht ihr die Nabelschnur, irgendwas, was da pulsiert. Oder ihr seht den Kopf und noch schlimmer daneben die Nabelschnur, das ist eingeklemmt. Das ist jetzt ohne Übertrieb, das ist der Notfall. Ja, was macht man da?
Kopf zurückdrücken.
Genau, einer der wenigen Gründe, wo man das Kind zurückschieben muss. Ja, das macht man ja sonst selten. Also, wer das geguckt hat und den Kopf am die Hand am Kopf des Kindes hat, schiebt das zurück und lässt nicht mehr los. Das mag für Lacher in eurem Rettungsdienstbereich für die nächsten 10 Jahre sorgen. Ah,
das glaube ich gar nicht.
Oder du bist der Held vom Erdbeerfeld. Kann auch sein, das wird auf jeden Fall gemacht, denn es hilft einfach nicht, das Kind kriegt keinen Sauerstoff, wenn der Kopf auf die Nabelschnur drückt. Und so selten, wie man denkt, ist das gar nicht. Sowas tritt ungefähr bei jeder 200. Geburt auf.
Okay.
Das ist also, man kann da insgesamt wenig tun. Was wird empfohlen? Becken hoch, Kopf zurückdrücken. Da lässt man seine Finger bis zur Notsektion. Medikamentöse Tokolyse, regelhaft mit Beta 2 mit Medica, weil was anderes steht uns wahrscheinlich präklinisch nicht zur Verfügung. Und Diesel. Ja, nächste Geburtshilfe, da ist dann auch egal, was für eine. Hauptsache irgendwo einer, der einen kontrollierten Kaiserschnitt machen kann. Ja. Ja. So, Notfalltokolyse, wie bietet sich an, darüber kurz zu sprechen? Wie geht das überhaupt?
Phenethoryl.
Genau, Phenethoryl, das Mittel der Wahl. Das ist unter Pathosystemen in Deutschland bekannt. Es hat leider den uncharmanten Nachteil, dass es präklinisch zur intravenösen Applikation meist nicht zur Verfügung steht.
Also, Phenethoryl-Spray, das gute Berotec.
Ah, der ist so schlau, der Mann. So, und da ist ja jetzt die Frage, wie viel davon?
So viel, bis die Wehen aufhören.
Ja, sehr praxisorientiert ist. Ich habe tatsächlich einen Fallbericht gefunden im Notarzt von 1996. Da hat man das untersucht oder hat man einen Fallbericht geschrieben und die haben 4 Boli, also 4 Sprühstöße gebraucht, bis sie eine signifikant nachlassende Venenlast gesehen haben. Falls verfügbar, kann man auch Magnesium verwenden. Dann gibt man 4 Gramm als Bolus. Das ist aber ein Off-Label-Use und ein eindeutiger Wirkungsnachweis fehlt halt. Mhm. Das sind so die beiden Dinge. Und dann gibt es noch einen anderen Notfall, der echt auch blöd ist, weil das kann einem auch jederzeit passieren und das weiß man halt vorher nicht. Das ist die Schulterdystokie. Mhm. Das heißt, so richtig zu definieren, das ist ultra kompliziert und da Torben euch vorhin schon mit dem ganzen Hydrokortison ultra kompliziert belabert hat, fasse ich das ganz kurz zusammen. Die Schulter will nicht raus. Der Kopf ist draußen, die Schulter klemmt. Das liegt meistens an dem Missverhältnis zwischen Schulterbreite und Geburtskanal. Also Risikofaktoren sind Makrosomie des Kindes, das würde jetzt wieder im Geburtenpass stehen und so weiter und so fort.
Mutterpass meinte.
Meine ich im Mutterpass natürlich, Entschuldigung. Das ist auch ein absoluter Notfall. Jetzt könnte man denken, ja, wieso denn eigentlich? Der Kopf ist doch schon draußen, aber es kommt auch zu einer Hypoxie des Kindes, weil der Kopf ja schon draußen steckt und sich sozusagen eine Stauung entwickelt im Geburtskanal, weil das ja auf den Hals drückt und du sozusagen auch einen hypoxischen Hirnschaden entleidest durch eben diese Stauung. Das ist doof, sogar richtig doof. Was kann man tun? Und hier ist jetzt mal wirklich der Geburtshelfer in euch gefragt. Da muss man jetzt mal richtig ran. Und zwar kann man sich 2 Manöver merken. Das erste ist das McRoberts-Manöver. Das heißt, die heißen immer so von berühmten Gynäkologen, die es entwickelt haben. Das McRoberts-Manöver, Good News First, behebt ca. 80% aller Schulterdystokien und es ist relativ einfach. Ihr müsst mit der Gebärde jetzt turnen. Okay. Und zwar liegt die Gebärde auf dem Rücken und 2 Helfer jeweils ein Bein nehmen, strecken zuerst die Beine der Gebärde nach unten, am besten überstreckt man sozusagen in der Hüfte und dann beugt man die Beine wieder in Hüfte und Knie und führt das Ganze zum Bauch.
Okay.
Auf jeder Seite und das wiederholt man 2-mal wieder und dann könnte es sein, dass die Schulter sozusagen durchflutscht. Hoffentlich. Und wenn man noch will, kann man oberhalb der Symphyse noch ein bisschen drücken parallel, aber da bräuchte man noch einen dritten Helfer. Das zweite Manöver, was vielleicht helfen könnte, wenn das McRoberts nicht geholfen hat, also noch zum ersten McRoberts, wenn das nicht hilft, macht man das Gaskin-Manöver. Dafür muss die Gebärde vom Boden in den Kniestand aufgerichtet werden. Das ist so wie so eine sitzende Kniebeuge. Mhm. Und dabei muss sie das Becken nach vorne schieben. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, denen das zu vermitteln. Und danach dreht sich die Gebärde in den Vierfüßlerstand.
Okay.
Also es geht sozusagen um das Drehmanöver. Mhm. Ne? Und das klappt hoffentlich dann auch. Wenn das auch nicht funktioniert, dann steht im Algorithmus, dann macht man innere Drehmanöver, also quasi mit dem Finger rein und so weiter und fort. Vergiss es. Ja, also Diesel und Tokolyse. Ja, uncool. Auch hier gilt aber trotzdem im Endeffekt niemals am Kopf ziehen. Ihr gewinnt halt nichts und reißt einfach nur einen Plexus ab.
Mhm.
Und das geht relativ schnell. So, Management nach der Geburt ist auch noch so ein Unterpunkt. Also hier an dieser Stelle muss man euch erstmal, wenn ihr bei diesem Absatz angekommen seid, muss man erstmal herzlich also gratulieren. Ne? Dann ist das Wichtigste, Schwerste schon überstanden. Das Kind ist nämlich da. Das Wichtigste, was man hier macht, ist natürlich Kind abnabeln.
Ja.
Wie macht man das? Circa 1 Minute nach der Geburt. Außer dem Kind geht es halt richtig scheiße, da macht man das sofort. Also es besteht eine vitale Bedrohung für das Kind. Es werden 2 Nabelklemmen 20 cm vom Kind entfernt gesetzt und im Abstand von 3 cm auseinander und in der Mitte wird die Nabelschnur durchtrennt. Kann man auch dem werdenden oder frisch gebackenen Vater anbieten, dass er das macht, als kleines Gimmick. Dann kann man auch fragen, ja, wie soll es denn heißen? Dann so und so, ja, Johannes ist auch ein schöner Name.
Ja.
Hat bisher noch nie funktioniert, aber
N gleich 2, ne?
Ja, genau. Also, und wichtig ist, der Zeitpunkt der Durchtrennung der Nabelschnur ist die Geburtszeit. Also diese Zeit muss man sich protokollieren.
Mhm.
Das Kind wird dann abgetrocknet und wird in eine Silberwindel eingepackt, eben halt zum Wärmeerhalt. Und Wärmeerhalt ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mit unseren Pädiatern und Neonatologen gesprochen und die haben gesagt, das häufigste Problem eben bei präklinischen Geburten ist, dass die Kinder einfach ausgekühlt kommen. Bei uns ist es deshalb üblich, noch einen zweiten RTW sich zu bestellen, der einen Transportinkubator zuführt. wir halten es, Torbens Einverständnis vorausgesetzt, aber auch für statthaft, wenn es das nicht gibt, das Neugeborene auf der Brust der Mutter erstmal zu lagern und zu wärmen. Natürlich hat man das Transportrisiko, keine Frage.
Ja, ich finde das mit dem Transport, also ich finde das super, dass das zum Beispiel in unserem Bereich geht oder wahrscheinlich auch in überall, wo es so ein Baby-NRW, genau, wie auch immer, gibt, dass das geht. Ich finde tatsächlich jetzt aus Sicht eines Vaters, Mama und Kind nach also einer traumatischen, ich sage jetzt mal traumatischen Geburt, also auf jeden Fall einer ereignisreichen präklinischen Geburt zu trennen und die Mutter kriegt nicht mit, wie es dem Kind geht, weil das ist der Mutter dann ja doch sehr, sehr wichtig, finde ich zumindest schwierig.
Sehe ich genauso wie du. Im Endeffekt muss man das abwägen, denke ich.
Ja.
Aber man sollte daran denken, dass Wärmeerhalt essentiell ist. Mhm. Der Abgasscore wird nach einer Minute, fünf Minuten und zehn Minuten erhoben. Ich möchte ihn hier jetzt nicht wiederholen. Im Artikel, wir haben schon drüber gesprochen, der ist verlinkt. Es gibt auch noch Combined Abgasscore. Den habe ich euch nicht verlinkt. Halt ja, weil ich den für die Präklinik nicht für praktikabel genug halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Nachgeburt muss nicht zwingend abgewartet werden. Man kann den Transport in die Gynäkologie anstreben. Es gibt auch frisch gebackene Mütter, die sagen, sie fahren hier nicht weg. So lange dieser Mutterkuchen da nicht raus ist, alles klar, hast du eh keine Wahl. Also okay, dann musst du da durch. Falls die Nachgeburt erfolgt, eben die Plazenta nicht vergessen. Und dann noch ein kleiner, dann geht es natürlich Neugeborenenversorgung, was man dann noch machen kann. Auch da im Artikel ein Video von den Notfallmedizinern, die das gemacht haben. Und Management postpartaler Blutung, nur ganz, ganz kurz. Dazu gibt es auch eine Leitlinie, die ist verlinkt in den Shownotes, was man machen kann. Wir haben kurz gesagt, eine postpartale Blutung, signifikante Blutung, muss man sowieso erst denken, wenn der Blutverlust mehr als 500 Milliliter beträgt. Mhm. Präklinisch klar, zwei Zugänge, Volumensubstitution, fritsche Lagerung, ne, also Becken hoch und Beine über Kreuz und gegebenenfalls den Handgriff nach Crédé.
Okay.
Das ist eine manuelle Uteruskompression von außen. Also du greifst durch die Bauchdecke, dir den Uterus, nimmst ihn zwischen die Finger und komprimierst den sozusagen.
Okay.
Habe ich noch nicht ausprobiert. Möchte nicht in die Verlegenheit kommen, das machen zu müssen, aber sollte man vielleicht mal was von gehört haben. Was man noch machen kann, sagt die Leitlinie, Tranexamensäure kann man erwägen. Oxytocin verabreichen, falls vorhanden, eben diese 3 bis 5 Einheiten initial als Kurzinfusion und danach gegebenenfalls nochmal, wenn es dann weiter blutet, 10 Einheiten Oxytocin in eine Ringer und das dröppeln lassen und rascher Transport in die Klinik, weil alles, was danach kommt, also zum Beispiel austamponieren oder gegebenenfalls sogar natürlich eine Hysterektomie, wenn alles gar nichts hilft, Gerinnungssubstitution und so weiter, EK-Gabe, das können wir natürlich präklinisch noch nicht. Die Punchlines der präklinischen Geburt. Erstens, don't panic, Ruhe bewahren. Zweitens, den Mutterpass checken, ob die Geburt präklinisch überhaupt geht. Sonst raschen Transport anstreben. Die Mutter abschirmen. Wenn ihr den Kopf seht, nicht mehr losfahren. Gegebenenfalls an den Inkubator denken. Falls das keine Option ist, auf jeden Fall an den Wärmeerhalt denken. Und die meisten Kinder kommen mit oder ohne euch immer daran denken. Das müsst ihr euch mantraartig wiederholen, das hilft. Und wir haben euch einen kleinen Entscheidungsbaum zusammengestellt als Grafik. Den könnt ihr euch runterladen, ausdrucken, wie auch immer, was ihr damit macht, euch übers Bett hängen. Das ist Evidenz gepaart mit eigener Meinung. Und wir hoffen, dass ihr jetzt hiermit sicher durch die präklinische Geburt kommt. Und ja, falls nicht, toi, toi, toi. Das war
die Februarfolge.
Ja, das war die Februarfolge. Es sind diesmal nur 3 Stunden, 6 Minuten geworden.
Ja, es werden noch 8, 7.
Weil ich jetzt noch 2 Minuten irgendwas erzähle, oder?
Naja,
hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, ich habe zum Beispiel auf dem Herzen, dass ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Alles, was ihr dafür braucht, um uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Homepage.
Unter www.pinupdocs.de.
Unter www.pinupdocs.de.
Und dort auch fördern zum Beispiel.
Unter fördern, da könnt ihr uns per PayPal ein paar Euro in den Hut werfen, über die wir uns freuen, mit denen wir Bier, Pizza und vielleicht auch das eine oder andere Foam-Projekt unterstützen können. Und ja, wir freuen uns jedes Mal sehr, wenn da was ankommt.
Ich trinke dann immer ein Bier für jede Spende.
Dann musst du jetzt doch ganz schön reinhauen.
Ja, nicht heute Abend, sondern.
Okay. Also macht Johannes zum Alkoholiker. Gut. Ansonsten, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet uns auf iTunes beziehungsweise folgt uns auf Spotify.
Oder schreibt uns, wenn es euch nicht gefällt, gerne eine E-Mail. Mhm. Das Kommentarfeld geht. Wir haben gerade einen Kommentar bekommen, während wir diese Folge aufgenommen haben.
Okay.
Also, wir können sicher sein, dass Torben es gefixt hat.
Gut.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir freuen uns auch über Audiokommentare.
Genau.
Die spielen wir hier auch ein, wie wir wieder bewiesen haben.
Ja.
Und wenn ihr spannende Studie habt, werft die uns vielleicht irgendwie zu, die wir mal vorstellen sollen, die wir besprechen sollen.
Und ihr könnt auch, wenn ihr spannende Studien habt und euch traut, die selbst bei uns vorstellen. Dann müsst ihr allerdings mit einem oder uns von uns oder uns beiden zoomen und euch halt auch ein paar Gedanken über die Studie machen.
Genau, weil die machen wir uns garantiert nicht.
Naja, vielleicht helfen wir ja ein bisschen. Ja. Genau, jetzt sind wir bei
3 Stunden 8.
Wir verabschieden euch. Pin up dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.